Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott.
Es sind die kleinen Dialoge im Alltag, die mich selbst so oft überraschen. Die kleinen Geschichten, die sich oftmals dort ereignen, wo ich sie selbst nicht wirklich erwarte. Wie zum Beispiel diese. Bei mir am Ort gibt es diese typische Shop-Kombination aus Post, Zeitschriften, Grußkarten und Tabakwaren. Service Center nennt sich das Ding. Und wenn du Stammkunde bist, spricht man dich im Laufe der Zeit auch mit Namen an. Meinen kennen sie alleine schon deshalb, weil ich dort regelmäßig ein Paket abzuholen habe, das mir nicht nach Hause zugestellt werden konnte. So auch dieses Mal. Das Paket erhalte ich wie üblich am Postschalter bei Frau Dursun. Die Zeitschrift gibt's an Schalter 2 bei ihrer Kollegin. Nachdem ich meine Zeitschrift bestellt habe, fragt diese mich, ob ich noch was anderes bräuchte. Ich glaube nicht, antworte ich ihr. Glauben heißt nicht wissen, sagt sie daraufhin. Woraufhin meine Antwort wiederum bereits am vorderen Ende meiner Zungenspitze schon wieder darauf wartet, platziert zu werden. Und so sage ich, und doch ist Glauben so viel entscheidender als Wissen. Ich wünschte, ich könnte von einer noch längeren Geschichte erzählen, dass sich daraufhin ein noch längerer Austausch ergeben hätte zwischen dem Glauben, der eigentlich Zweifel meint, wie sie es gemeint hat, und dem Glauben, der manches Wissen überhaupt erst begründet, wie ich es gemeint habe. Doch ein solches weiteres Gespräch entsponn sich nicht. Daher ist diese Geschichte hier bereits zu Ende. Ich hatte ja auch schon meine Zeitschrift. Und sie, vor dem Hintergrund ihrer Geschäftstüchtigkeit, ihre Orientierung gebende Antwort, dass ich nichts weiter bräuchte. Ich bezahlte und verließ daraufhin den Laden. Vermutlich beschäftigt unser kleiner Dialog mich auch noch mehr als sie. Warum purzelte das so fix aus meinem Mund? Natürlich, weil ich permanent Andock-Situationen im Alltag suche, irgendwie in eine Gesprächssituation zu kommen, davon zu erzählen, was ich als Christ glaube, missionarisch ausgerichtet. Aber auch, weil ich merke, dass in einer an Fakten orientierten Gesellschaft mit Wissen im Grunde das meiste auch besprochen ist. Alles, was man dann noch glaubend annimmt, muss sich dem dann unterordnen. Als Christ aber merke ich, dass es für mich andersherum ist, dass sich manches Wissen in meinem Leben meinem Glauben unterzuordnen hat, dass sich in einem 40 oder 80 Jahre lang andauernden Leben manche Faktenlage auch nochmal ändert, dass sich aber meine christlichen Überzeugungen dadurch noch lange nicht ändern müssen. Ich rechne zum Beispiel damit, dass die Frage nach der Entstehung der Welt möglicherweise während meiner Lebensspanne wissenschaftlich nochmal anders beantwortet werden könnte, als sie bereits beantwortet wurde, als ich als Kind in dieser Welt loslegte. Dass ich aber glaube, dass die Welt in Gott ihren Startpunkt hatte, das wird sich dadurch nicht ändern. Ich erlebe, dass sich moralische, ethische Fragestellungen andauernd verändern, dass sich psychologische Parameter andauernd verändern. Dass aber mein Glaube daran, dass es einen liebenden Gott gibt, dem man sich anvertrauen darf, nicht ändert. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, an welcher Stelle man das Wissen und an welcher Stelle man den Glauben einordnet. Welchen Platz im persönlichen Ranking man dem Ganzen gibt, was auf Platz 1 steht und was deshalb maximal auf Platz 2 stehen kann. So oder andersherum, das ist bei Glauben und Wissen ein kolossaler Unterschied. Das ist ein bisschen so wie mit dem FC Bayern. Dass sie Meister werden, ist jede Saison die Maxime. Nur Platz 1 zählt. Ob sie nur Zweiter, Dritter oder Vierter werden, ist für dieses Ansinnen völlig egal. Unterm Strich zählt Erster oder eben Nicht-Erster. Und steht mein Glaube an Gott nicht auf Platz 1, so ist mein Glaube an Gott und dem, was die Bibel über ihn aussagt, möglicherweise alledem unterworfen, was darüber steht. Ein bisschen so war das zu DDR-Zeiten. Die DDR als sozialistischer Staat hatte eine atheistische Gesellschaft zum Ziel. Die Kirchen musste sie daher stets bekämpfen. Denn eine atheistische Gesellschaft, die an keinen Gott glaubt, war für sie einfacher zu lenken. Dort, wo Menschen nicht dadurch abgelenkt sind, dass ein Gott wohlmöglich dieses oder jenes nicht wollen könnte, da konnte die politische Partei an dessen Stelle treten und die Versorgung für alle und alles übernehmen. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, war daher ein typischer sozialistischer Slogan zu DDR-Zeiten. Und er sollte aussagen, schaut her, Gott brauchen wir nicht, ihr braucht daher euren Glauben an Gott nicht mehr. Das, wozu Gott möglicherweise in der Vergangenheit noch benötigt wurde, für das richtige Wetter, für die notwendigen Wachstumsvoraussetzungen von Getreide, für Gesundheit beim Bauern, das schaffen wir in einem modernen sozialistischen Deutschland auch ganz prima ohne ihn. Und diese Ernte hier beweist es. Und als 1961 der sowjetrussische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum flog, dabei die Erde einmal umrundete und wieder zurück zur Erde kam, sprach er das aus, was man sich von der sowjetrussischen Führung erwartete. Ich war im Weltall und habe keinen Gott gesehen. Ein wünschenswertes Zitat eines glaubwürdigen Piloten für eine politische Führung, die einen Glauben an Gott in ihrem System auszurotten versuchte. Die Erfahrung aber von vielen Christen in der DDR, die dem Staat ein Dorn im Auge wurden, ist aber: Wir blieben für den Staat und seine Geheimdienste deshalb unbequem, weil wir weiterhin und konsequent unseren Glauben an die erste Stelle gestellt haben und eben nicht das, was wir zu wissen hatten. Interessanterweise ist es also genau dieses Element des Glaubens, das meine Zeitschriftenverkäuferin als nicht wirklich ganz genau Wissen markierte, was Menschen letztendlich unabhängig macht. Und ist die Stelle mit dem Gott, wie ihn uns die Bibel überliefert, besetzt? Und muss sich alles an Faktenorientierte dem unterordnen? Klingt das zwar beim ersten Lesen oder Sprechen oder Hören ziemlich minder bemittelt, bringt es aber letztlich eine noch größere Orientierung mit sich, als das beispielsweise meine Zeitschriftenverkäuferin ad hoc voraussetzen konnte. Drei kleine Anmerkungen noch zum Schluss. Erstens. Gerade auch das wissenschaftliche Arbeiten ist sehr, sehr oft davon getrieben, dass zunächst erst einmal etwas angenommen wird, sozusagen geglaubt wird. Und dann, aufgrund eines Glaubenssatzes, wird geforscht. Bis entweder, auch das kommt natürlich vor, der Glaubenssatz aufgegeben werden muss, weil er sich einfach nicht beweisen ließ, oder aber der Beweis vorliegt, dass das, was zunächst glaubend vorausgesetzt wurde, auch tatsächlich beweisbar ist. Glaube ist daher überhaupt nichts Dummes. Ganz sicherlich oftmals ein Wagnis, aber oftmals der Weg zur Wahrheit. Zweitens, das erste machte es schon ein bisschen deutlich, wir brauchen auch eine gewisse Durchlässigkeit zwischen Glauben und Wissen, nicht nur eine starre Trennung. Als heute noch immer glaubender Christ gibt es inzwischen einige Dinge, die ich anders sehe, anders glaube, anders annehme, als beispielsweise vor 20 Jahren. Einiges Wissen konnte meinen Glauben beeinflussen, wie schon immer alles Glauben einiges Wissen bei mir beeinflussen konnte. Das ist auch wichtig, sonst wird man sowas wie ein Fundamentalist, ein Sklave seines Glaubens. Und davon hat, glaube ich, niemand etwas, auch du selbst nicht. Daher durchaus auch mal das, was man glaubt, von Wissen mit besprechen zu lassen, ist gesund. Und drittens gilt dieses Argument auch andersherum. Das, was christlich geglaubt werden muss und mit Glaubenssätzen angenommen wird, kann immer wieder auch durch Fakten untermauert werden. Und das sind eigentlich die Augenblicke, die ich innerlich am meisten feiere. Zwar gibt es noch immer keine Videoaufzeichnung von der Auferstehung Jesu und ehrlich gesagt könnte ich mir im heutigen Zeitalter auch keine einzige Person vorstellen, die daraufhin bereiter wäre, an Ostern zu glauben als ohne Videoaufzeichnung. Aber alle Wissenschaften um die Bibel herum haben in all der Zeit immer wieder auch Annahmen in Form von Fakten beweisen können, die das, was Christen glauben, aus dem Wolkenkuckucksheim heraus geerdet haben, sprich glaubwürdiger gemacht haben. Nur ein ganz kleines aktuelles Beispiel. Erst neulich hat man beweisen können, dass ein alter Siegelring, den man schon im letzten Jahrhundert ausgegraben hat, nicht irgendein Siegelring gewesen ist. Man fand ihn in Israel, in der Gegend von Jerusalem. Er war in seiner Machart und in seiner möglichen Funktion als Siegelring eigentlich eine Art Fremdkörper im alten Palästina zur Zeit von Jesus. Dort passte er nicht so recht hin. Niemand sonst hatte dort einen solchen Siegelring zu dieser Zeit. Aber jetzt bekam man alles zusammen, denn man konnte die Inschrift des Rings endlich entziffern. Pontius Pilatus. Da er vermutlich aus Rom mit diesem für die damalige Zeit unglaublich wichtigen Form der Verifizierung der Echtheit von Dokumenten ausgestattet worden ist, blieb den Forschern dieser Fund in Palästina jahrzehntelang ein Rätsel. Nun weiß man, es ist vermutlich der einzig echte Siegelring von Pontius Pilatus, Regent in Vertretung des römischen Kaisers in Rom, der alle wichtigen Dokumente möglicherweise mit diesem Ring unterzeichnet hat. Und damit auch seine Statthalterschaft anstelle des Kaisers unter Beweis stellen konnte. Das ist ein kleines Beispiel für das, wenn neue Fakten das, was Bibelleser glaubend annehmen, untermauert. Glauben ist nicht Wissen, sagte meine Zeitungsverkäuferin zu mir. Und ich murmelte daraufhin etwas zurück, was deshalb weit vorne auf meiner Zungenspitze sitzt, weil es als Glaubenswahrheit ganz tief in mir drin sitzt. Und doch ist Glauben so viel entscheidender als Wissen.